Ja, die Bibel sagt uns glücklicherweise, wo zwei oder drei mein Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es geht nicht drum, um Quantität, sondern um Qualität. Und insofern freue ich mich, dass ihr euch dazu entschlossen habt, das Gemeindehaus aufzuschließen, auf den Weg gemacht habt, weil ich glaube, dass es auch ein Signal ist in die unsichtbare Welt, ohne jetzt irgendjemand zu sagen, Mensch, wie blöd, dass du halt nicht kamst oder so, aber einfach zu sagen, wir als Gemeinde sind offen. Wir sind offen in der heutigen Zeit noch viel mehr. Wir sind offen für die Menschen. Und irgendwie erinnert mich das auch an das, was eigentlich Martin Luther in der Pestzeit so wichtig empfunden hat, dass er gesagt hat, egal wie gefährlich die Pest ist, unsere Kirchen sind offen. Und das scheint auch fast im Ordnungsamt und bei den Behörden ein Dorn im Auge zu sein, dass sie sagen, wir sind offen. Ich hatte vor, einfach, wenn wir so jetzt im Hauskreis Stimmung sind, erzähle, was ich so erlebt habe und was mich total ermutigt hat. Ich komme aus Eilingen bei Friedrichshafen und gerade als es dann so Richtung Advent ging und gut, auf den Weihnachtsmarkt kann ich verzichten, das ist okay. Aber andererseits habe ich so gemerkt, mit diesem Herunterfahren von allem eigentlich an Begegnungen, bäumte sich in mir der Wunsch auf zu sagen, ich möchte außerhalb von Gemeinde, ich möchte gern irgendeine Andacht starten, irgendwas. Und dann habe ich beim Ortsvorsteher angerufen und habe gesagt, also Folgendes habe ich vor. Wir haben da so schön in Eilingen auf dem Hügel eine Kapelle und wäre es nicht denkbar, dass ich an der Kapelle eine Adventsandacht mache. Und dann hieß es, ja, welche Organisation steht dahinter? Und dann habe ich gesagt, also ich bin Pastor und ich würde das einfach mal konfessionsungebunden anbieten. Naja, also das ist schon mal komisch, dass da keine Kirche dahinter steht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte jetzt die Freie Christengemeinde Foyer nennen, aber ihr habt es mit dem Leitungsteam nicht abgesprochen und ich stehe dafür. Und dann Ordnungsamt hat er nachgefragt und dann sagten die, nee, also da gab es schon andere Adventsdingen, die sie am Uferpromenade abgesagt haben und so, und das sei alles problematisch, geht nicht. Und dann wurde ich streitbar und dann habe ich ganz sachlich und ruhig gesagt, hört mal her, ganz ehrlich, ihr dürft mir das Geheite verbieten, weil wenn die baden-württembergische Kultusministerium eine Verordnung gibt, dass kirchliche Veranstaltungen, und da steht nicht institutionell organisierte Veranstaltungen, sondern kirchliche Veranstaltungen, religiöse Zusammenkünfte erlaubt sind, dann dürft ihr es Geheite verbieten. Dann haben sie erst mal blöd geguckt, dass sie mir auskennen. Und dann, naja, also gut, dann machen sie das halt. Und dann am 18. Dezember habe ich dann auf Facebook kleine Einladung geschrieben, wer Interesse hat, sich auf Weihnachten einzustimmen, soll doch zur Haldenberg-Kapelle kommen, 4. Advent, 16.15 Uhr, über Facebook verstreut und dann noch ein paar so Kontakte. Und ich habe bewusst jetzt nicht gerade aus Gemeindekontext Leute eingeladen, weil ich dachte, die kommen ja hoffentlich sonst auch in die Gottesdienste, sondern ich möchte die da draußen erreichen. Und zu meiner Überraschung kamen an dem 20. Dezember an die Haldenberg-Kapelle ungefähr 80 Leute. Und ich war total beeindruckt, geflasht. Wir haben ein paar Weihnachtslieder gesungen, hatten gesagt, bitte nicht mitsingen, Mundschutz, 2 Meter Abstand, Familienverbände. Und ich habe so tolle Rückmeldung gekriegt, dass ich gesagt habe, das machen wir wieder. Und kurz vor Ende der Veranstaltung kam die Polizei mit 3 Polizeiautos und Blaulicht angefahren. Ist die Veranstaltung genehmigt? Wer ist dafür verantwortlich und so? Und dann haben wir das zuerst mal zu Ende gebracht und haben gefragt, wo ist euer Problem? Nee, wir haben kein Problem, es ist alles in Ordnung, die Sicherheit und Abstände sind eingehalten und haben auch gar nicht da weiter eingegriffen. Dann habe ich mit eben Freunden überlegt, das machen wir am 1. Januar gleich wieder. Neujahrsandacht. und haben das wieder genau auf die gleichen Kanäle verteilt. Dann habe ich Ordnungsamt informiert, also wir planen das wieder, also nicht gefragt, dürfen wir es machen, ich habe einfach nur gesagt, das machen irgendwie, ja, alles okay. Dann habe ich bei der Polizei am 1. Januar mittags um 2 angerufen, also wir haben dann in 2 Stunden die Veranstaltung. Ihr seid herzlich willkommen vorbeizukommen, aber ich glaube nicht, dass ihr mit 3 Autos kommen müsst. Ja, ist okay, Sie wissen Bescheid, falls ein besorgter Bürger anruft. Es kamen wieder um die 80 Leute, sogar ganz viele außerhalb von kirchlichem Kontext. Und ich habe Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die geschrieben haben, Herr Joram, das war so besonders, würden so die Gottesdienste ablaufen, wären die Kirchen voll. Sind Sie eigentlich katholisch oder evangelisch? So, als, und dann andere Rückmeldung war, wir haben schon jahrelang nichts mehr mit der Kirche zu tun gehabt, kamen aber zu ihrer Andacht und wir merken, das Thema lässt uns seitdem nicht mehr los. Und dachte ich, Lob und Dank, manchmal sind ja auch die Krisen eine Chance, was ganz Neues zu gestalten. So, ich mache uns Mut, da auch ein bisschen kühn zu sein. Und in dieser ganzen Phase hatte ich ja irgendwo gerade mal auf so einem Auto eine Aufschrift gesehen von irgendeiner Firma und da hieß es dann so, be bold, never equal. So, also sei mutig und nie mehr gleichförmig mit den anderen. Das, was eigentlich die Bibel uns sagt. Wenn ihr wollt, dann würde ich jetzt noch predigen. Wer mit Christus verbunden ist, bleibt voller Zuversicht, ist mein Predigtüberschrift. Und Johannes beschreibt in seinem ganzen Brief von einem Zeugnis, was wir empfangen haben und was in uns lebt. Dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Dass wer seinen Bruder hasst, nicht im Licht ist, sondern in der Finsternis, obwohl er meint, im Licht zu sein. Dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist. Johannes schreibt an seine Kinder, weil ihnen die Sünden vergeben wurden, um seines Namens willen und sie den Vater kennen. Er schreibt an Jünglinge, weil sie stark sind, Gottes Wort im Herzen tragen und weil sie ihren Kampf mit dem Satan gesiegt haben. Und den Vätern, weil sie Christus erkannt haben, den, der von Anfang an ist. Und jetzt steigen wir ein in den Bibeltext und ich glaube, ich habe vielleicht bei der E-Mail einen kleinen Zahlendreher gehabt, die 9 mit einer 0 verwechselt. Und zwar geht mein Predigttextabschnitt etwas weiter. Es ist in 1. Johannes 2 ab 18 und bis 29. Aber keine Angst, wir werden uns nicht alles detailliert anschauen. Okay, ja, das hätte mir aber passieren können, kein Ding. Ich möchte mit uns lesen aus 1. Johannes 2, 18. Liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele solcher Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. Diese Leute haben unsere Gemeinden verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten, sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören. Aber für euch gilt das nicht, denn der Heilige Geist ist auf euch herabgekommen und ihr kennt alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr nichts von der Wahrheit wisst, sondern weil ihr sie kennt. Euch ist klar, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und ist nicht der ein Lügner, der behauptet, Jesus sei nicht der Christus? Wer das behauptet, ist der Antichrist, denn er verleugnet den Vater und den Sohn. Wer den Sohn verleugnet, gehört auch nicht zum Vater. Doch wer den Sohn bekennt, der gehört auch zum Vater. Doch haltet an dem fest, was ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und durch die Gemeinschaft bekommen wir das ewige Leben, das er uns versprochen hat. Ich habe euch dies geschrieben, weil ihr euch vor denen schützen müsst, die euch in die Irre führen wollen. Aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt, denn der Geist lehrt alles und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also in dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Und nun, liebe Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voller Zuversicht seid, denn er, bis wenn er wiederkommt und euch nicht ihr vor ihm schämen müsst. Entschuldigung. Und nun, liebe Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voller Zuversicht seid, wenn er wiederkommt und euch nicht vor ihm schämen müsst. So ist es richtig. Und da ihr wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr auch, dass alle, die sich nach dem Willen Gottes richten, seine Kinder sind. Normal sagt man ja von Paulus, dass er total verschachtelte Sätze hat und dass man am Ende nicht mehr weiß, was am Anfang eigentlich geschrieben ist. Aber Johannes hat da viel gelernt von Paulus, mitkriegt. Und wir wollen da ein bisschen drauf aufdröseln, was denn da eigentlich steht. Und das sind Begriffe, die uns ins Auge stechen, die sagen, was von der letzten, die letzte Stunde ist angebrochen. Vom Antichristen, vom Antichrist, von Antichristen. Und dann der ganze Vers 27, wo es heißt, aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt, denn der Geist lehrt euch alles und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Und wisst ihr, was uns dieser Bibeltext eigentlich zeigt? Das ist, um die Bibel richtig zu verstehen, braucht man vor allem Kontext, Kontext, Kontext. Bedeutet Zusammenhang, Zusammenhang, Zusammenhang. Aus jedem dieser einzelnen Verse könnte mir ohne den Kontext Missbildungen von Lehre entwickeln, die wir Leuten zum Beispiel um die Ohren hauen. Drum, ihr habt also die Gemeinde verlassen und so weiter und beziehen das auf uns jetzt, auf jedem, ich komme auf einzelne Sachen, auf den Antichristen oder was ich schon wahrscheinlich in Baptistenkreisen weniger, aber bei den Pfingstlern denn so, hey, wir haben den Heiligen Geist, du musst uns doch nicht mehr belehren, kommen auf einmal aus dem Kontext herausgerissene, vielleicht übermütige Aussagen. In welchem Zusammenhang steht ein Vers, eine Aussage? In welchem Abschnitt? In welchem Brief? Was ist die Gesamtaussage? An wen ist es adressiert? Und in welchem kulturellen Hintergrund? In meiner theologischen Ausbildung gab es ein Fach, das hieß Hermeneutik. Und die Leute fragen, Hermann was? Hermeneutik, wo es darum geht, nicht etwas in die Bibel hineinzulesen, sondern herauszulesen. Was steht eigentlich drin und für wen? So ein ganz banales Beispiel. Irgendwo gibt Paulus ja ganz klare Anweisungen für die Gläubigen und so weiter. Und am Ende sagt er, ach übrigens, Timotheus, bring mir doch den Mantel, mit dem ich die Troas liegen lassen habe. Und da checken wir relativ schnell, dass wir uns nicht angesprochen fühlen, um den Mantel aus Troas zu holen. Aber bei anderen Dingen, die würden wir gleich eins zu eins für uns übernehmen, obwohl die gar nicht für uns geschrieben oder gedacht sind. So, wir steigen jetzt mal ein in den 18. Vers. Und da heißt es, liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Wenn ich so einen Text, angenommen, ich würde den in einer pandemischen Lage wie Corona in die Gemeinde hineinhauen, dann würden alle wahrscheinlich zustimmen, ja, jetzt sind wir in der Endzeit. Und je nachdem, welche Bedenken wir bezüglich Impfstoff und so weiter haben und Freiheitsbeschränkung, was alles meiner Meinung nach berechtigte Bedenken und Sorgen sein können, könnte ich ja den Text missbrauchen. Und viele Verfasser des Neuen Testamentes sagen, mit Christi Geburt, seinem ersten Kommen, ist die Epoche, die letzten Tage bzw. letzte Stunde angebrochen. Wir könnten auch sagen, dass seitdem Christus vor 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, die letzte Zeileinheit angebrochen ist, wie bei einem Meterstab, wobei Gottes Zeit eben nicht nach Quantität gerechnet wird, sondern nach Qualität. Und was unterscheidet maßgeblich die letzte Zeit vor allen anderen Zeiten? Es ist die Erfüllung der Verheißung, dass Gott seinen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Die Ausbreitung der rettenden Botschaft von Christus durch die Befähigung mit dem Heiligen Geist seit Pfingsten. So, wenn wir also diesen Text lesen, dann zielt er nicht auf die jetzt seit 2020 März ab, seitdem wir in einem Lockdown drin sind, sondern Johannes schreibt hier quasi von, hey, die letzte Zähleinheit hat begonnen mit dem Erscheinen Jesu auf der Erde und mit seinem Tod für unsere Sünden, der Auferstehung mit Pfingsten. Und dann heißt es im zweiten Teil, Vers 18, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele solcher Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt kommt. Der geistliche Kampf tobt zwischen Licht und Finsternis, von dem Johannes einige Zeit vorher geschrieben hat. Wisst ihr, dass nur Johannes den Begriff Antichrist verwendet und nur in seinen Briefen? Antichrist kann also sowohl bedeuten gegen Christus, häufig aber eher personal mit dem gegen Christus. Da ist ein Unterschied. Leute, die gegen Christus sind oder personifiziert der gegen Christus. Und da gehen ja wilde Spekulationen herum. War Hitler ein Antichrist? Oder bei den Freikirchlern auch sehr gerne der Papst? Egal welcher. Gorbatschow wurde schon wegen, dass er so ein komisches Mahlzeichen da an der Stirn hatte, bis hin zu ob es Obama war oder war es doch Trump. Nee, die Evangelikalen stehen alle hinter Trump. Also ist es wahrscheinlich Biden. Wisst ihr, da sind wir in wilden Spekulationen. Ich weiß nicht, wie stark das bei euch dran ist, aber wir merken das. Wisst ihr, an solchen Spekulationen sollten wir uns nicht beteiligen. Es geht nicht um den Gegenchristus und was er macht, sondern es geht um diejenigen, die gegen Christus sind und welchen Einfluss sie auf uns haben. Und da sollten wir sehr wachsam sein. Ich werde jetzt mal wieder ein paar Verse en bloc mal anschauen. Diese Leute haben unsere Gemeinde verlassen, weil sie nicht wirklich zu uns gehören in Vers 19, sondern sonst wären sie ja bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören. Aber für euch gilt das nicht, denn der Heilige Geist ist auf euch herabgekommen und ihr kennt alle die Wahrheit. Und jetzt geht es hier um diese Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr nichts von der Wahrheit wisst, sondern weil ihr sie kennt. Euch ist klar, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und ist nicht der ein Lügner, der behauptet, Jesus sei Gott? nicht der Christus. Wer das behauptet, ist der Antichrist, denn er verleugnet den Vater und den Sohn. Wer den Sohn verleugnet, gehört auch nicht zum Vater, doch wer den Sohn bekennt, der gehört zum Vater. Also, es geht hier in diesen Versen zusammen, es geht um Wahrheit, es geht um Erkenntnis und es geht um den Sohn, den manche nicht als den Christus akzeptieren oder anerkennen wollen. Da schauen wir auch nachher noch gleich drauf, aber ich werde dann mal eher eine subtilere Infragestellung, dass Jesus der Christus ist, mal aufs ausarbeiten mit euch und anschauen. Jesus ist nicht der Retter der Welt, kann manchmal unausgesprochen im Raum stehen. Wenn ich zum Beispiel über meine eigene Leistung, mein gutes Tun, Anerkennung bei Gott erfahren möchte. Ich sage das nochmal. Dass manchmal auch vielleicht in uns Christen oder in unserem christlichen Kontext es Leute gibt, die eigentlich sagen, Jesus ist nicht der Christus, nicht mit Worten, sondern mit ihren Taten. Das kommt vielleicht dadurch raus, dass sie versuchen, über eigene Leistung oder ihr Gutes tun, Anerkennung bei Gott und Menschen erfahren möchten. Das ist, was bei uns im Leib Christi passieren kann. Oder stammtischmäßig gibt es auch solche Parolen oder bei den Arbeitskollegen hier und da mal. Ich brauche nicht, dass Jesus mein Retter ist. Ich werde für mein Leben selbst gerade stehen und wenn es sein muss, vor Gott ganz persönlich. Dann denkst du so, wow, dann nimmst du da den Mund ganz schön voll. Aber das kennen wir so, dieses, ich brauche das nicht, dass da jemand, ich werde für mich selber. Und da denken sie mit der dicken Hose, sie kriegen das hin. Aber wer mal vor Gott steht, als vor unserem Richter, und wenn die Gottesfurcht bis dahin nicht da war, dann kommt sie. Oder, und hier haben wir sicher auch das, was wir haben uns gerade vorhin ja drüber unterhalten, werden die Moslems nicht bei uns auch quasi bekämpft oder sind in der Verfolgung? Aber im Dschihad, in ihrem Gotteskrieg, alles bis zum Tode bekämpfen, was den Sohn anbetet. Ich habe mir sagen lassen, dass im Felsendom, ich war jetzt sicher schon 5 oder 6 Mal in Israel, ich könnte jedes Jahr hinreisen. Nicht, weil ich so der Israel-Fahnenschwingende Tänzer bin, so, und die machen alles richtig und dann machen alles falsch. So, ungefähr. Aber ich liebe das tolle Essen der Israelis. Ich mag die Leute, ich mag die Sprache. Ich bin begeistert, auf dem Faden Jesu unterwegs zu sein und so viel Historie, aber so viel Modern. Also ich bin da, was das angeht, ein Israel-Fan. Aber im Felsendom soll an diesen 8 Ecken überall obendran stehen, Gott hat keinen Sohn, wer das glaubt, ist verflucht. An jeder Ecke steht es. Wir Christen kommen nicht rein, weil da kommen nur Moslems rein. Ich habe es schon mal probiert, aber die haben sie mich verwehrt. Wisst ihr, was in der... Ne, wisst ihr wahrscheinlich nicht, weil kaum einer liest von uns den Koran, ich auch nicht. Aber ich habe mir das aus dem Internet gezogen und da heißt es in Sure 64,1 wie auch in Sure 57,2 im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, es gibt keinen Gott außer Gott allein. Er hat keinen Teilhaber an der Herrschaft. Er hat die Herrschaft über die ganze Welt. Ihm sei Lob. Er macht lebendig und lässt sterben und hat zu allem die Macht. Und in Sure 4, 171 beschreibt der Koran das noch ganz präziser und da heißt es, Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort, das er der Maria entboten hat, und der Geist von ihm. Darum glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht von Gott, dass er in einem drei sei. Wahnsinn, hä? Wie präzise die Dreieinigkeit Gottes, also dieses bekämpft wird, dass Jesus einen Anteil, den göttlichen Anteil hat. Hört auf, so etwas zu sagen. Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Unfassbar. So, wir haben verschiedene Subtile. Wir haben die subtile Art, dass selbst und der Gemeinde Jesu, wir eigentlich nicht Jesus als Retter anerkennen, weil wir es versuchen, über die eigenen guten Werke zu tun. Wir haben diesen Leute, die in den Parolen sind, ich brauche keiner, der sich da für mich einsetzt, das mache ich mal selber mit Gott aus. Und es gibt die, die ganz gezielt Jesus diffamieren und sich darauf berufen und sagen, Gott hat keinen Teilhaber. Hört auf, so ein Blödsinn von der Dreieinigkeit. Und was sagt Johannes dazu in Vers 24? Doch haltet an dem fest, was ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Es ist so wichtig, da connected zu sein. Und durch diese Gemeinschaft bekommen wir das ewige Leben, das er uns versprochen hat. Ich habe euch dies geschrieben, weil ihr euch vor denen schützen müsst, die euch in die Irre führen wollen. Und Vers 27, habt ihr den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch, deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt, denn der Geist lehrt euch alles, was er lehrt, ist wahr, es ist keine Lüge. Bleibt also in dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Leute, wir beschweren uns, dass uns die christliche Identität und Kultur weggenommen werden. Aber haben wir uns da nicht schon selbst demontiert, weil wir als Nation eben doch sehr gottlos handeln? Wobei mich begeistert, dass wir noch dieses hohe Gut der Religionsfreiheit und auch der Versammlungsfreiheit in der jetzigen Phase haben. Das ist nicht selbstverständlich in anderen Ländern. Ich habe mir sagen lassen, in Kalifornien ist schon seit Frühjahr alle Präsenzgottesdienste sind blockiert. Und da können wir echt dankbar sein. Und doch haben wir uns schon sehr weit davon entfernt, auch als Nation und als Europäer. Und schwimmen wir mit unseren Sorgen, unserem Geschwätz über andere und wie wir in, genau, also, Entschuldigung, jetzt geht's nochmal. Erkennen die Leute, dass wir den Sohn Gottes in uns haben, in der Kraft des Heiligen Geistes leben? Oder schwimmen wir mit unseren Sorgen, unserem Geschwätz über andere und wie wir in Nachbarschaftsstreiten sind mit der großen Masse und unterscheiden uns nicht von ihnen. Ich hatte vor 2-3 Wochen meinen Bruder und meine Schwägerin zu Besuch da gehabt. Und mein Bruder ist sehr besorgt über die ganze politische Entwicklung mit Corona und Impfpflicht oder Impfzwang oder welche Freiheiten und so weiter, was könnte noch alles kommen. Die verstehen ihn da voll. Und gleichzeitig sagte ich denn zu ihm, Stimme her. Die Bibel sagt uns doch, dass es kommt. Dass Repressalien kommen wird, dass Verfolgung kommen wird, dass Druck kommt. Aber so wie du dich verhältst, unterscheidest du dich mit nichts von den Leuten, die, nennen wir es mal, als Querdenker verschrien sind und die keine Hoffnung in Christus haben, die ihren Frieden, ihre Ruhe nicht in Christus haben, nicht wissen, dass dort der Heilige Geist in Kontrolle ist. Drum, wir werden ihn wahrscheinlich nicht aufhalten können, den Antichristen, wie auch immer der sich irgendwann mal offenbart. Aber wir können ein Zeugnis sein, wenn wir doch die Wahrheit in uns haben, weil Christus in uns lebt und weil der Heilige Geist uns erfüllt hat. Also sollten doch die Menschen an uns diese Hoffnung und Trost Gottes sehen und nicht, dass wir aufgewühlt und noch schreckhaftere Hühner sind, wie die Menschen um uns herum. Und in Vers 28 heißt es, und nun, liebe Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voller Zuversicht seid, wenn er wiederkommt und euch nicht vor ihm schämen müsst. Ich glaube, das wird für uns ein ganz krasser Moment sein, wenn wir einmal wirklich vor Jesus stehen. Und das Spannende ist, Jesus wird uns nicht anklagen, aber wir werden eine Selbsterkenntnis haben, von dem wir sagen, Mensch, eigentlich habe ich als Christ gelebt, ihm aber doch nicht wirklich geglaubt. Jesus, hätte ich geahnt, wie viel größer, großartiger, tiefer du doch bist und dass ich in aus solchen aufgewühlten Zeiten, in der wir jetzt sind, doch furchtlos sein, furchtlos handeln und auch meinen Nachbarn gegenüber ihr Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen sollte, meinen Mitmenschen. Oh, das wird ein spannender Moment. Und ihr Lieben, ich predige nicht euch, ich predige mir. Vers 29, da ihr wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr auch, dass alle, die sich nach dem Willen Gottes richten, seine Kinder sind. Ich möchte beten, dass wir uns als seine Kinder mehr und mehr oder neu entscheiden, als seine Kinder wahrzunehmen und auch von anderen als seine Kinder erkannt werden. Gerade mein einer Bruder hat erzählt von seinem Vorgesetzten und so weiter und dass sein Vorgesetzter denn zu ihm vor Weihnachten irgendwie gesagt hat, Sie wissen schon, dass es da oben jemand gibt, der auf uns aufpasst. Und dann sagte ich, wow, weiß dein Chef von dir, dass du Christ bist? Ja, jetzt so direkt nicht. Und dann dachte ich, boah, Junge, wie arm, du hast doch Theologie studiert. 2 Jahre in Erzhausen, nur 2 Jahre in Südafrika und jetzt versuchst du Christ undercover zu sein? Da hättest du einhaken können, dem sagen, genau so ist es. Und wie sieht es mit ihnen aus? Ist es nur so eine Floskel oder steckt da mehr dahinter? Wir dürfen uns als Christen untereinander zu erkennen geben oder auch vor den Gottlosen als Christen erkannt werden. Also, ich möchte erkannt werden als jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Ich möchte beten. Halleluja, Jesus, ich danke dir für das Wort. Und ich danke dir, dass wir den Johannesbrief nicht missverstehen sollen und auf antichristliche, endzeitliche Dinge auf uns beziehen, in denen wir jetzt gerade drinstecken, obwohl es uns ja noch hier so gut geht und wir so viel Freiheit, Freiraum und auch Schutz als christliche Kirche erleben dürfen. Und Jesus, ich bete echt, dass uns bewusst wird, dass wir selber Christus verleugnen, wenn wir meinen, dass wir es mit eigener Leistung irgendwie hinbekommen sollen. Wenn wir sehen und es uns traurig macht, wie Leute Christus verleugnen, weil sie denken, ich kann mich selber vor Gott mal rechtfertigen. Und Jesus, ich bete euch, dass wir erkennen, welche Machtströmungen da sind, wenn uns Menschen erklärbar machen wollen, dass Jesus nicht Anteil an Gott hat. Und indem wir das erkennen, bitten wir echt, dass wir unsere Hoffnung ganz neu auf dich setzen. Dass dein Heiliger Geist uns ganz neu die Augen öffnet, dass wir merken, wir sind in Jesus geborgen. Und wenn wir in Jesus sind, ist seine Wahrheit in uns. Und wenn seine Wahrheit in uns ist, dann werden die Menschen das an uns erkennen. Jesus, ich bete, dass wir nicht Christen undercover sind, die im Verborgenen nur agieren, sondern dass wir Christen sind, die auch als solches erkannt werden. Und ich bete echt, dass du in uns auch diesen Mut schenkst, dass wir auch damit nicht mit Nachteile rechnen müssen, wenn wir als Christen erkannt werden, sondern du bist der, der uns versorgt, der auf uns aufpasst und dem wir nicht egal sind. Du, der du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich lasse jetzt das Gebet nur offen. Wer möchte, darf sich an dieser Gebetsgemeinschaft beteiligen, bevor wir dann ins Abendmahl gehen. Jesus, und so bete ich, dass wenn wir rausgehen aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft, hinein in den Alltag, dass uns dein Friede begleitet, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dass deine Gnade mit uns ist. Jesus, ich bete dich, dass dein Geist mit uns ist, in der tiefen verwurzelt Verbundenheit mit Jesus. Und so unser Glaube auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag alle Bewährungen, die auf uns einprasseln, standhält, weil du mit uns gehst. Ich danke dir für deinen Segen. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch für die kommende Woche. Bis bald. Ja. Yeah.